Was für eine Stimmung schon am frühen Morgen, genau. Aber es ist eben nicht nur Stimmung, es ist Geisteswirken und dafür sind wir sehr froh. Okay, Preteens und Kinder haben jetzt auch eine richtig gute Zeit zusammen. Wir wünschen euch viel Segen dabei und dass ihr richtig auch eine schöne Zeit miteinander habt. Ja, wow. Also ich hoffe, ihr fühlt euch ähnlich gesegnet wie ich heute Morgen. Genau. Und ich glaube, dass auch in diesen Tagen wirklich Zeit ist, Raum ist für Veränderung und Freisetzung. Dass in uns was freigesetzt wird. Was schon da ist, aber was noch nicht immer berufen ist. Freigesetzt ist. Genau. Berufen. Genau. Wir sind einzigartig geschaffen und wir sind auch berufen zur Gemeinschaft. Beides. Ich möchte heute Morgen mit euch ein bisschen da hineingehen, auch noch freigesetzter zu werden, Altes vielleicht hinter sich zu lassen. Wir haben ja gestern schon angefangen, so schöne Smiley-Zettel zu machen, ne? Und hinten drauf ist dann der, vorne drauf ist der. Und wir alle haben Eigenschaften, die uns extrem beziehungsfähig machen. Ne? Und wir haben aber auch noch Dinge, ja, die schwer sind, vielleicht für uns, vielleicht für andere mit uns. Ich möchte heute ein bisschen reingehen, dass wir auch vielleicht auf dieser Freizeit Dinge hinter uns lassen können und Neues entdecken können und mitnehmen können. Bei Even hatten wir so ein schönes Bild. Wenn ich das richtig verstanden habe, war das so, stell dir vor, du hast so eine Flasche mit Styroporkügelchen, mit kleinen Plastikkügelchen gefüllt. Und dann willst du die leeren, du willst sie da rauskriegen. Und dann kannst du natürlich die Flasche schütteln, ja, aber ganz viele werden da drin bleiben. Ja. Was wäre eine bessere Methode, um die da rauszukriegen? Ah, Wasser reinschütten, ne? Dann schwimmen sie alle oben raus. Das heißt, es geht nicht immer darum, jetzt was loszuwerden, sondern es geht vor allem darum, Jesus und dem Geist Gottes mehr Raum zu geben, damit das, was uns vielleicht noch hindert, voll und ganz auch in Gemeinschaft sein zu können, rausgespült wird. Und das wollen wir uns heute auch ein bisschen näher anschauen. Der Dietrich Bonhoeffer, den muss man kennen, wenn man in Deutschland ist, sage ich mal so. Ne? Ein berühmter Pfarrer aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs, genau. Und er hatte diese Gruppe, ich habe extra mal ein Bild, normalerweise findet man immer nur Bilder von ihm, ich habe extra ein Bild rausgesucht, wo er in dieser Gemeinschaft ist. Er hatte diese Lebensgemeinschaft mit Theologiestudenten, sehr intensiv, ja, um sie rum entstand gerade das Hitlerreich und sie haben dort zusammengehalten und haben sich zugerüstet zum geistlichen Dienst. Sie hatten eine sehr intensive Gemeinschaft und er hat viel drüber nachgedacht und er hat so Sachen gesagt wie: Der Mensch wird erst am Du zum Ich. So einen Satz muss ich erstmal nachdenken. Ja. Also erst am Anderen werde ich ein Stück weit der ich bin. Ne? Identität, wer bin ich? Ich brauche die Anderen, um das zu checken, wer ich bin. Ja. Ich brauche andere Menschen, ich brauche eine Family, ja, eine geistliche Familie, damit ich quasi ich selbst werden kann. Ja. So wie Gott mich haben will. Das hat er gesagt. Und im Römerbrief, da heißt es ja, dass Gottes Liebe in unsere Herzen ausgegossen ist durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Genau. Gott hat, also das ist ein Vers, den müsst ihr euch in der Bibel anstreichen, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Das bedeutet, wir müssen das nicht selber machen, sondern Gott schenkt uns seine Liebe, die wir jetzt an Ostern gefeiert haben, Jesus für uns gestorben und so, ja, diese riesige Liebe, die wir kaum begreifen können, schenkt er in uns rein, füllt uns damit ab, damit auch das, was ja, uns beziehungsunfähig macht, mit der Zeit rausgespült wird. Das ist wunderbar. Von der Bibel her ist es ziemlich klar, ich bin einzigartig Ich bin ein Individuum, heißt das Fachwort. Ja? Ich bin ganz individuell. Wir bringen das auch unseren Kindern bei. Ne? Guck mal, dein Fingerabdruck. Deshalb funktioniert es mit deinem Handyscanner da. Ne? Ganz individuell. Deshalb sollte eigentlich kein anderer reinkommen können. Auch wenn der genauso einen dicken Daumen hat wie du. Ja? Er kommt nicht in dein Handy rein, weil das kennt deinen Fingerabdruck. Und so gibt es viele Dinge, die an uns einzigartig sind. Unsere Persönlichkeit, das hatten wir schon. Und es ist eine große Errungenschaft auch des Christentums, das anzuerkennen, ja? Dass Menschen ganz persönliche Individuen sind und zwar dadurch auch wertvoll, ja? Weil jeder was Besonderes ist. Und gleichzeitig bin ich aber auch nicht nur ich, ja, als Individuum, sondern ich bin auch ein Teil von etwas. Ich bin Teil von dem Körper von Jesus. So wird das in der Bibel beschrieben. Wir sind wie die Körperteile. Ja? Und die machen für sich genommen auch wenig Sinn, auch wenn sie in sich toll sind. Also zum Beispiel eine menschliche Hand ist ein Wunderwerk. Ja? Also habe ich mal gelesen, was da alles funktioniert, ist wunderbar. Aber stell dir mal vor, du willst jemanden besuchen, und da ist nur noch seine Hand da. Ne? So ein Horrorfilm, ja. Also, ja. Irgendwie, er wird, also, so wunderbar die Hand auch ist, ja, das wäre ein Horrorfilm, ja. Oder du besuchst jemand und der hat auf einmal keine Hände mehr. Also wäre genauso, was ist denn jetzt los? Ne? Dann kann er auch so, ach, nur meine Hände, der Rest ist ja noch da. Ja? Nein, dann fehlt was. Selbst wenn es ein Ohr wäre, würde man denken, was passiert? Ja, was passiert? Es fehlt was. Ja? Und so ähnlich ist es auch in der Gemeinde. Zusammen bilden wir den Körper ab. Wenn jemand fehlt, wenn jemand nicht dabei ist, dann fehlt was ganz Entscheidendes. Ja? Das muss man sich mal ein bisschen vorstellen. Das ist die Sicht der Bibel. Uns fällt das dann nicht so auf. Denken, naja gut, 200 Leute im Gottesdienst, jetzt sind ein paar nicht da oder so. Ja, aber eigentlich fehlen die, ne, in der Familie Gottes. Und im Hebräerbrief steht ein Vers, der zeigt uns zum einen etwas über unsere Berufung und zum anderen, wie wichtig diese Familie ist. Hebräer 10, Vers 24 und 25. Lasst uns aufeinander achten und uns gegenseitig zur Liebe und zu guten Taten anspornen. Hier steht was darüber, was wir in der Gemeinde machen sollen. Wir achten aufeinander, so gut wir halt können. Natürlich, es geht immer eine Menge Dinge übersehen, aber wir achten aufeinander und wir spornen uns an, dass wir mehr Liebe verkörpern können, dass wir liebesfähiger werden und dadurch gute Taten geschehen. Ja. Das ist so eine wichtige Funktion der Gemeinde. Und so viele von euch tun auch im Alltag so viele gute Dinge. Ich will da jetzt nichts aufzählen, in euren Jobs, in euren Familien und so weiter. Und Gemeinde kann so ein Ort sein, wo wir uns gegenseitig ermutigen, ja, wo wir sagen, wow, toll, was du da machst. Und wenn du eine Herausforderung hast, da, wir beten für dich. Ganz viel geschieht da auch bei uns, gerade auch in den Gruppen. Vers 25, deshalb ist es wichtig, unsere Zusammenkünfte nicht zu versäumen, wie es sich einige angewöhnt haben. Wir müssen uns doch gegenseitig ermutigen. Und das umso mehr, je näher ihr den Tag heranrücken seht, an dem der Herr kommt. Einige haben das vorhin gebetet, haben gedankt dafür, dass Jesus wiederkommt. Ja. Eines Tages wird alles neu. Was machen wir in der Zwischenzeit hier noch? Ja. Wenn sowieso alles neu wird, ja. Gott sei Dank wird alles neu. Aber was machen wir hier? Wir achten aufeinander, wir spornen uns an zu Liebe und zu Taten, guten Taten, damit Jesus bekannt wird, damit er verherrlicht wird, damit Menschen sehen können, es geht auch anders. Es gibt diesen Gott, es ist was Besonderes. Und wir brauchen einander, um diese Power freizusetzen, das zu leben. Ja. Es kann 1000 verschiedene Formen annehmen, groß, klein, wie auch immer, aber wir brauchen einander. Ja. Nach der Corona-Krise haben viele Leute sich angewöhnt, nur noch alle paar Wochen in den Gottesdienst zu kommen oder sowas, weil man das da 3 Jahre lang so gemacht hat. Und jetzt langsam, checken wir wieder, Gemeinschaft ist wichtig und die Kirchen werden Gott sei Dank wieder voller, weil wir es brauchen. Ich möchte mit euch jetzt ein bisschen in das Thema Individualismus nochmal reingehen und Freiheit, weil das ist auch eine große Stärke, ja, auch unserer Kultur, aber es ist auch eine große Gefahr und Versuchung. Beides gleichzeitig. Da möchte ich ein bisschen reingehen. Warum? Weil es zum Geist der Zeit gehört, sehr individualistisch zu denken und zu ticken. Und ich möchte eine Unterscheidung machen zwischen einem christlichen, Jesus geprägten Individualismus und einem humanistischen, sorry für das Fremdwort, also einem eher menschenzentrierten Individualismus. Keine Angst, ich werde das ein bisschen erklären. Es kann sein, dass wir den Unterschied gar nicht so merken, weil wir sind entweder in dieser Kultur groß geworden und finden vieles ganz normal, ja? was man auch kritisch sehen könnte, oder wir sind hier so in die westliche Kultur reingekommen, gerade weil wir diese Freiheit des Individuums so schätzen. Und da möchte ich auch allen, die hier nach Deutschland und damit auch so ein bisschen in diese westliche Welt gekommen sind, auch helfen, ein bisschen zu unterscheiden, was ist gut, ja, was ist in Gott letztlich verwurzelt und was sollte man besser nicht übernehmen. Also ich unterscheide zwischen einem christlichen Individualismus und einem humanistischen Individualismus. Christlich, also von der Bibel her, sagen wir, und das haben wir auch jetzt schon gehört in den Tagen, du bist ein Ebenbild Gottes, geschaffen, ja, als ein einzigartiges Geschöpf. Wir sagen, Jesus ist für jeden Menschen gestorben. Deshalb ist jeder Mensch wichtig. Ja. Deshalb ist jeder Mensch wertvoll. Wenn ich es nur vom Menschen her begründe, nur humanistisch, dann kann ich auch sagen, der Mensch ist ein autonomes, selbstbestimmtes, vernünftiges Wesen. Ja, nochmal bitte, genau. Ach, ja, hier habe ich es so mal ausgedrückt. Also, im Christlichen sehen wir Menschen in Einzigartigkeit und Würde, verwurzelt in der Beziehung zu Gott, mit einer Verpflichtung zur Gemeinschaft. Also kurz gesagt, Freiheit im Christlichen heißt, freigesetzt zu werden für ein Leben mit Gott und für den Dienst am Nächsten. Das geht immer einher. Nur vom Menschen her gedacht, humanistisch, geht es darum, einen autonomen, vernunftbegabten Menschen zu betonen, der letzten Endes seine Werte selber setzt. So, tu und lasse, was du willst, solange du niemand schadest, ist so das Motto. Das ist typischer Zeitgeist. Finde dich selbst und dann, ja, mach, was du willst. Ja? Genau, aber solange du niemand schadest. Und das klingt ja auch nicht so schlecht, ja, aber da können wir jetzt überlegen, okay, so kann man leben, ja. Aber es ist auch eine Versuchung. Menschen enden in Süchten, Menschen enden in Abhängigkeiten, Menschen enden im Stolz, ja. Gott erdet uns, weil er uns freisetzt, aber zur Liebe. Die Liebe fehlt unten, wie ihr seht. Da geht es nur darum, dass ich niemand schade, ja. Das heißt, die Liebe und die Freiheit kombiniert, das ist sozusagen die explosive Mischung. Die Würde wird in unserem Glauben durch die Beziehung zu Gott begründet und durch die Gottesebenbildlichkeit. Ohne Gott müssen wir sie in der Selbstbestimmung des Menschen gründen. Das heißt, in der Fähigkeit des Menschen, eben sich selbst, ja, zu beherrschen, zu kontrollieren, sich selbst zu regieren. Aber die Bibel macht deutlich, dass das gar nicht gut funktioniert. Denn es gibt die Sünde, es gibt die Begierden und letzten Endes werden wir nicht von uns selbst kontrolliert, sondern von Dingen, die wir eigentlich nicht gut finden. Ja. hoffentlich nicht gut finden. Also das haben wir vielleicht auch alle schon erlebt. Im Christlichen stehe ich in meiner Freiheit immer in einer Verantwortung vor Gott. Ich habe ein Gegenüber, der mir Freiheit schenkt, der aber auch drauf schaut, was mache ich denn mit meiner Freiheit? Ja? Gebrauche ich sie oder missbrauche ich sie? Wenn ich das nicht habe, dann bin ich zwar frei, weil ich selbstbestimmt bin, aber ich habe keine Autorität mehr, die mir etwas sagen darf. Ich habe ein Problem vielleicht sogar mit Autorität. Das wird in vielen Filmen und sowas wird es thematisiert. Disney ist, also ihr müsst nur mal einen Disney-Film unter dieser Brille schauen, dann seht ihr diesen humanistischen Individualismus selber. Jemand findet sich selbst in einer Krise und wird dann schlussendlich zu einem besseren Menschen hoffentlich, auch zu einem Helden. Ja? Aber das sind natürlich Märchen, die oft so im echten Leben gar nicht funktionieren. Ja? Das sollte einem klar sein. Unser Ziel ist, Gemeinschaft mit Gott und dem Nächsten zu lernen. Nicht nur persönlichen, irdischen Fortschritt zu erleben. Und so fangen die, die ohne Gott das Ganze zu Ende denken, auch davon an zu träumen, wie man den Menschen doch noch mehr verbessern könnte. Früher war es ganz stark mit der Erziehung, da hat man dran geglaubt, in der Aufklärung, wenn man nur das Richtige vermittelt, dass dann der Mensch besser wird. Dann hat man es mit Ideologie versucht, wenn der Mensch nur, ja, da kamen verrückte Ideen, nur die bessere Rasse sich durchsetzt, wie bei den Nazis, oder wenn alle gleich gemacht sind, wie bei den Kommunisten, wenn die Menschen so umgeformt werden, dass dann eine bessere Welt entsteht. Die Geschichte hat uns das Gegenteil gelehrt. Es wurde richtig schlimm. Ja. Und heute fangen viele davon an zu glauben, dass man den Menschen technisch verbessern kann. Ich mache hier mal Schluss, weil das ist ein großes Thema, wo wir noch viel mit konfrontiert werden, hier technisch optimiert werden können. Kann in Ego, also in Egoismus, in Selbstbezogenheit umschlagen und auch in Vereinsamung. Weil ich denke, letzten Endes brauche ich niemand. Und das ist ein Riesenproblem, ja, gerade in unserer Kultur, Vereinsamung. Die Staaten fangen an, Ministerien zu gründen gegen Vereinsamung. Sie müssen sich überlegen, wie kriegen wir die Leute wieder zusammen. Ja? Weil diese Idee, ich kann völlig selbstbestimmt alleine für mich leben, endet eben darin, dass ich dann auch alleine bin. Und so soll es von Gott her nicht sein. Wir sind doch berufen in eine Gemeinschaft. Ich hoffe, da lernen wir ein bisschen zu unterscheiden und uns vielleicht auch mal selbst zu fragen oder wenn wir Medien konsumieren oder so, was prägt mich da gerade? Das zweite ist das Thema Lebenslügen, was uns manchmal die Gemeinschaft rauben kann. Lebenslügen, die eigentlich zu einem Selbstschutz entstanden sind. So. Das heißt, du machst dir selber was vor, um dich scheinbar zu schützen. Ursache davon können zum Beispiel schmerzhafte Erfahrungen mit anderen Menschen sein. Ich hatte mal in meiner alten Gemeinde, das war unglaublich, da gab es einen Hauskreis und da drin waren total fitte Leute, ne? Christliche Leiter, Leiter von Missionswerken und also alles top, top Leute, ne? Die haben sich eines Tages dermaßen gestritten über so eine theologische Frage während ihrer Bibelarbeit, dass sie sich so verletzt haben, ja, dass alle Versuche, das wieder zu vergeben und so weiter, gescheitert sind. Ich habe gesagt, das kann doch nicht sein. Ja, ihr habt Artikel über Vergebung geschrieben in Zeitschriften, ihr habt Seminare gehalten zu dem Thema, ihr kriegt es nicht hin, euch wieder zu versöhnen. Ja, ja, die Verletzung ist zu groß. Ja, ich bin heute noch geschockt, wenn ich daran denke. Ne? Wie kann das sein? Und alle waren auch geschockt, ja. Aber es war so, sie haben sich da dermaßen gezofft, dass sie irgendwie nicht mehr so richtig zusammengefunden haben. Schade, dieser Hauskreis hat lange existiert, vielleicht zu lange, ja. Ein Haufen Leiter auf einem Haufen ist vielleicht auch nicht so gut, ja. Stichwort Werte hatten wir gestern, ne? Jeder kämpft dann irgendwann für seine Werte und wenn die dann, ja, also dabei war das ja noch eine theologische Frage, wo ich denke, Mann, hätte man auch in 5 Minuten sagen können, der eine sieht so, der andere sieht so. Aber nein. So, warum erzähle ich das? Genau. Stichwort manchmal erleben wir Sachen, ja, die machen uns dann irgendwie anscheinend gemeinschaftsunfähig. Ne? Und die müssen letzten Endes müssen die heilen. Es kann zum Beispiel sein, wenn du gekränkt oder abgelehnt worden bist, vielleicht schon als Kind das Gefühl hattest, die wollten mich nicht oder so, dass du dann denkst, ich bin gar nicht liebenswert. Ja. Sowas kann passieren, dass du denkst, bin ich überhaupt liebenswert? Bin ich überhaupt ein liebenswerter Mensch? Und das ist natürlich eine Lüge, natürlich bist du liebenswert. Ja? Und selbst wenn dir das kein Mensch sagen sollte, was wahrscheinlich nicht der Fall ist, selbst wenn kein Mensch so denken sollte, wärst du immer noch bei Gott angenommen und liebenswert. Er starb für dich und er weiß auch, wie das damals gelaufen ist. So, das heißt, das ist einfach eine Lüge. Aber es kann sein, dass die sehr in uns abgespeichert wurde. Gestern war dieses schöne Bild, Moment, das war das mit dem, das, was in uns einsickert oder so. Wie war das nochmal? Das gab das mit dem Brot, was verbacken ist. Und danach gab es noch ein anderes Bild. Ja, genau. Genau. Also, dass die Dinge quasi in uns verankert werden müssen. Und wenn so eine Lüge in uns verankert ist, dann muss die raus und was Besseres her. Nämlich diese Liebe Gottes und dieses Wort Gottes, was uns letzten Endes frei ist, freisetzt. Es kann auch sein, du hast so viel Druck erlebt und Leistungsdruck, vielleicht zum Beispiel, weil du sehr früh Verantwortung übernehmen musstest, viel zu früh, dass du dann sowas denkst wie, ich muss stark sein, ja, ich darf nicht schwach sein. Und das kann auch in Gemeinschaft schwierig werden, wenn du dann gar nicht stark bist, aber du tust so, ja. Und alle checken es irgendwann, dass du dir selber was vormachst und allen anderen auch. Aber du willst es nicht zugeben, weil du musstest stark sein. Ne? Oder du kommst in so einen Perfektionismus rein oder so einen Leistungsdruck. Und es kann passieren, dass du dann unfähig wirst, Gefühle zu zeigen. Weil du sagst, ich will nicht zeigen, wie es mir eigentlich wirklich geht. Vielleicht weißt du noch nicht mal, wie es dir wirklich geht. Vielleicht lebst du schon sehr lange mit so einer Maske. Aber Gemeinde ist ein Ort, wo sowas fallen kann. Ja, Gott ist doch in unserer Schwachheit mächtig. Hatten wir gestern Abend nicht einen starken Lobpreis? Was haben wir vorher gebetet? Irgendwie haben wir unsere Schwachheit vor Gott bekannt, ne? Weil kaum geprobt und irgendwie ja alles nicht so perfekt. Und dann hatten wir aber eine gesegnete, war doch so, oder? Es war der Hammer. Ne? Und ich habe wieder gedacht, ja, klar, in unserer Schwäche kann er machen. Wunderbar. Es kann sein, dass du denkst, ich bin nicht gut genug, weil du schuldig geworden bist, weil du irgendwas Schlimmes gemacht hast. Ja? Und es kann sein, dass sich dann in dir abspeichert, ich bin wie eine Gefahr für andere. Ich bleib besser fern, ich geh besser in keine Gruppe. Am Ende sprenge ich die noch oder so. Oder ich verletze da jemand, ja? Weil du das schon getan hast. Auch das ist eine Lüge, ja? Weil wirklich, für sowas haben wir Vergebung. Ja. Es kann sein, wenn du religiös geprägt bist, dass du dann so einen hohen Anspruch schon als Kind schon bekommen hast. Ne? So und so musst du sein und das sind die Regeln, das sind jetzt die Gebote. Und du hast auch gelernt, das alles möglichst gut zu befolgen, dass du total darauf fixiert bist und auch so perfektionistisch wirst. Ja? Dass du immer denkst, ich muss alles richtig machen. Ja? Auch das ist dann in der Gemeinschaft manchmal total verkrampft. Wenn man einen Gastgeber zum Beispiel hat, der immer alles richtig machen will, das ist schwierig, weil irgendwas klappt immer nicht. Und genau. Oder wenn man ein Hochzeitspaar hat, die wollen, dass alles 100% läuft bei der Hochzeit. Ich sage dann, irgendwas wird sowieso schief gehen. Ja? Stellt euch mal drauf ein, irgendwas geht immer schief bei einer Hochzeit. dieser Perfektionismus bremst dann nur, ja. Bremst daran, dass du Gemeinschaft genießen kannst. Auch so dieses Witzige in der Gemeinschaft, wenn eben Dinge nicht so glatt laufen. Das ist ja immer auch so ein bisschen witzig. Das kann man genießen, ja. Lustig finden, wenn, also nicht im Sinn, dass man auf jemanden rabschaut, sondern, ja, könnte mir auch passieren und so. Es kann sein, dass sich Lügen eingeschlichen haben, die Richtung Vertrauen gehen. Weil du Schlimmes erlebt hast, weil du vielleicht tatsächlich missbraucht worden bist oder manipuliert worden bist, vielleicht sogar in der Kirche. Ja. Also, ich will da kurz von mir erzählen. Ja. Ich komme aus einer Gemeinde, ich glaube, ich bin da nicht also manipuliert worden oder so, aber es war stinklangweilig für mich als Kind. Es war sowas von öde, ja, und die Leute waren mächtig steif und angstbesetzt, würde ich heute sagen. Es ging immer nur um Weltuntergang und sowas. Aber ist der Weltuntergang eigentlich eine tolle Sache, aber für uns, ja. Aber irgendwie wurde das negativ gesehen, ja. Ja, weil es kommt ja eine neue Welt dann, es kommt ja was Besseres, genau. Also, aber irgendwie wurde da immer Angst gemacht und ich als Kind fand ich das schon total bescheuert, ja. Und deshalb war Gemeinde für mich eigentlich ein rotes Tuch. Ich war dann auch kein Christ, ich hatte überhaupt nicht kapiert, worum es eigentlich geht. Gott sei Dank, ja, als junger Erwachsener habe ich dann durch Krisen und Bibellesen und ernstzunehmende Geschwister, die auch meine Fragen ernst genommen haben, zu Jesus gefunden. Ja. Und dann bin ich in eine Gemeinde gegangen, war eine Baptistengemeinde, und ich merkte, ich halte das nicht lange aus. Ich muss irgendwann immer an die frische Luft. Ne, so halbe Stunde, dreiviertel Stunde, dann muss ich raus. Ne. Vom Abendmahl raus. Ne. Dabei, also ich war total begeistert von Jesus. Das war nicht das Problem. Ich hatte noch diese alte, wie so ein Trauma oder so, diese alte Erfahrung in mir, Gemeinde ist öde und langweilig und so. Und dann habe ich darunter gelitten, habe gedacht, Gott, das ist doch jetzt meine Familie, ich will das eigentlich genießen, ja. Ich brauche irgendwie Heilung von diesen alten Erfahrungen. Dann habe ich allen Leuten vergeben, wo ich meine, die hätten mich enttäuscht. Und dann wurde das besser und besser und besser und ich habe einen riesen Spaß an Gemeinde bekommen und bis heute, ich bin sogar Pastor geworden. Hätte man mir das damals gesagt, ich hätte gesagt, das geht nicht, ja. Ja, also deshalb, ich weiß, dass Gott da ganz viel machen kann, ja. Ich weiß, dass er ganz viel machen kann. Und dass diese Sachen, die wir vielleicht auf diesen Smiley-Zettel hinten drauf geschrieben haben, dass da wirklich Veränderung geschehen kann. Und ich bin immer noch auf dem Weg. Ich bin auch so auf dem Weg, muss ich ganz ehrlich sagen, ja. Immer noch brauche ich ein Auswechseln, ja. Ich brauche was Besseres. Genau. So, ich sage euch jetzt ein paar Lebenslügen und ihr sagt mir die biblische Wahrheit dagegen, okay? Machen wir eine kleine Challenge. Mal sehen, ob euch was einfällt. Ich habe natürlich auch ein paar hier, falls euch nichts einfällt, ja. Achtung, ich bin nur dann wertvoll, wenn ich erfolgreich bin. Ho!
Johannes 3, Vers 16.
Ja, was steht da?
Ja,
ich weiß es aber. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzig geborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, gerettet und nicht verloren wird. Genau, super. Ja, genau. Und okay, also das bedeutet, Gott liebt dich, da musst du auch wertvoll sein. Das ist wahrscheinlich deine Idee, ne? Genau, okay, cool. So, genau. Genau. Psalm 139, 14. So, da muss ich passen. Was steht da? Den musst du kennen. Ja, ich preise dich darüber, dass du mich auf eine ausgezeichnete Weise gemacht hast. Genau, meine Seele erkennt es sehr wohl. Psalm 139, 14. Danke, genau. Hammer, genau. Ich habe hier noch Römer 5, Vers 8. Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, nachdem wir in den Konfirmationsunterricht gegangen sind. Nein, nein. Nachdem wir uns haben taufen lassen. Nein, nein. Als wir alles richtig gemacht haben. Nein. Nein, als wir noch Sünder waren, genau. Okay. Sehr gut, genau. Ja, ich bin nur dann wertvoll, wenn ich erfolgreich bin. Ha. Genau. So, nächste Lüge. Ich brauche niemanden. Ich bin mein eigener Maßstab.
Hebräer 10, Vers 24.
Wow, was steht da denn? Ach so. Ja. Sehr gut, sehr gut. Sehr, sehr gut aufgepasst, sehr gut aufgepasst. Genau. Besser als ich. Genau. Sehr gut, ja. Genau, unsere Gemeinschaft nicht verlassen. Genau, wir hatten das. Aber ich will noch Römer 12, Vers 5. So sind wir viele ein Leib in Christus, aber untereinander ist einer des anderen Körperteil, Glied. Genau. Ich brauche niemanden, von wegen. So, noch eine. Wenn ich mich... Du hast noch einen? Ah. Genau. Genau. Wir können nicht angeben, weil wir uns selbst errettet haben. Wir haben jemand anders gebraucht. Das steht da so. Ja, genau. Nicht aus Gnade. Hammer. Ja. So, einen noch hier. Ich bin nicht liebenswert. Johannes 3,16, sehr gut. Also der funktioniert bei fast allem. Deshalb ist das so ein berühmter Vers geworden, genau. Warte mal, Jeremia? Ich habe dich schon eh und eh geliebt, genau. Genau. Ja, genau. Darin besteht die Liebe nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat. 1. Johannes 4, Vers 10. Aber ich könnte jetzt noch weitermachen. Ja, angenommen. So, jetzt müssen wir noch den Perfektionismus cracken, ja, der uns so verkrampft macht. Ich muss perfekt sein, um angenommen zu werden. Hohoho. Was fällt euch ein? Ja, Amen. Wo steht das? Ja, in der Bibel. Gut. Genau. Ja, ja. In meiner Schwachheit wird seine Zweite Korinther irgendwas, genau. Hattest du den auch? Gott ist in den Schwachen mächtig, ne? Genau, genau. Hammer, ja. Ja. Oh ja, das ist. Erster Johannes 3,20, genau. Sehr, sehr cool. Genau. Ich sehe, es sind schon einige geistliche Kämpfer. Gegen Perfektionismus hilft auch Römer 8, Vers 1. Es gibt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Und wenn du es total vergeigt hast, weil du nicht alle Details beachtet hast, gibt es trotzdem keine Verdammnis. Höchstens von dir selbst, aber das ist dann nicht die Stimme des Herrn. Halleluja. So, wir sind auf dem richtigen Track, oder? Ah, dann noch ein. Ich bin allein, niemand versteht mich. Ich bin, ja, oh, den habe ich hier gar nicht, ja. Ich, Matthäus 8,20, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Erde. Also ganz ehrlich, es gibt ja, wir wollen das ernst nehmen, dass Menschen sich allein fühlen, ja. Und das ist auch eine Riesenaufgabe für uns als Gemeinde. Und wir können besuchen und wir können einladen. Aber so einfach ist das nicht, weil der wirklich Einsame hat manchmal echt Hemmungen, in die Gemeinde zu gehen, ne? Und will vielleicht auch gar keinen Besuch. Und deshalb diese Tatsache, dass Gott da ist, das hat schon sehr viele getröstet. Manche können wir auch gar nicht besuchen, ja, aus ja, Distanzgründen oder sowas. Und das müssen wir wissen, Gott ist immer mit uns. Der Herr ist nahe denen, die zerbrochenen Herzens sind und hilft denen, die ein zerschlagenes Gemüt haben. Psalm 34, 19. Schön.